Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Am Streit um die Grundrente wäre im letzten Jahr fast die Koalition zerbrochen. Dabei ging es vor allem um die Frage der Bedürftigkeitsprüfung. Dann hat man sich schließlich doch geeinigt auf eine Bedürftigkeitsprüfung light sozusagen, die die Betroffenen im Grunde gar nicht merken sollen. Arbeitsminister Heil hatte geplant, den Gesetzentwurf noch im Januar im Kabinett beschließen zu lassen. Aber jetzt hat sich die Rentenversicherung gemeldet und erhebliche Bedenken geäußert. Außerdem schauen wir auf den zweiten Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos. Nachdem Donald Trump gestern ein Loblied auf die USA und sich selbst gesungen hat, stand heute mit dem Auftritt von Ursula von der Leyen vor allem Europa im Fokus. Und der Autobauer Daimler kündigt einen Gewinneinbruch an. Was dahinter steckt, auch das klären wir in dieser Sendung, zu der Sie Josephine Schulz begrüßt. Erstmal schauen wir aber auf den DAX, denn der hat heute ein Rekordhoch erreicht. Bei über 13.600 Punkten lag er am Vormittag. Wie kann das sein in Zeiten von Handelskonflikten und Konjunktursorgen? Dieter Reck weiß mehr.
Zumindest zeitweise hat der deutsche Leitindex sein Allzeithoch von vor 2 Jahren geknackt. Begeisterungsstürme löst das bei Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors jedoch nicht aus.
Man hat den Deal zwischen USA und China sehr, sehr positiv bewertet.
Neben den Vorschusslorbeeren für tatsächlich oder vermeintlich verminderte geopolitische Risiken hat die Börse auch die Konjunktur mit einer sehr optimistischen Einschätzung bedacht. Und da greift dann eins ins andere. Wenn der Markt meint, die globalen Risiken seien weniger geworden, dann steigen die Investitionen. Für Hans-Jörg Naumer sind das aber bislang ungedeckte Schecks auf die Zukunft. Unzweifelhaft ist für ihn hingegen die Signalwirkung, die vom Höhenflug der US-Aktienindizes auf die deutsche Börse ausgeht.
Man kann eigentlich mittelfristig keinen eigenen Trend gegen die USA erreichen. Die Grundkonstellation ist die gleiche.
Und zu der gehört wesentlich die Politik der Notenbanken. Die Folge: Investoren suchen profitable Anlagemöglichkeiten für viel vorhandenes Geld.
Zum zwischenzeitlichen Rekordhoch beim DAX, Dieter Reck. Menschen, die sehr wenig verdient haben, aber trotzdem ihr Leben lang gearbeitet, sollen im Alter mehr haben als die Grundsicherung und deshalb einen Zuschlag zu ihrer Rente bekommen. Das ist die Idee der Grundrente, die vor allem der SPD ein Herzensanliegen ist. Arbeitsminister Hubertus Heil will den entsprechenden Gesetzentwurf möglichst schnell durch Kabinett und Parlament bringen, denn ab Januar kommenden Jahres soll die Grundrente dann ausgezahlt werden. Daran wäre die Rentenversicherung maßgeblich beteiligt und die könnte Heil nun einen Strich durch die Rechnung machen. Sie hat sich mit einem 16-seitigen Papier zu Wort gemeldet, in dem sie viele Punkte des Gesetzesentwurfs scharf kritisiert und das Startdatum in Frage stellt, Volker Findhammer berichtet.
Die deutsche Rentenversicherung spricht in ihrer Stellungnahme davon, dass das Gesetzesvorhaben eine noch nie dagewesene Zäsur darstellt, die die Rentenversicherung außerordentlich stark belasten wird. Der Grund dafür liegt in der notwendigen Einkommensprüfung, die zur Gewährung der Grundrente durchgeführt werden muss. Denn bislang sind die Rentenversicherung und die für die Einkommensprüfung zuständigen Finanzämter zwei völlig getrennte Welten, zwischen denen es keinen funktionierenden Datenaustausch gibt, weil das nicht notwendig war. Noch liegen viele Daten nur in Papierform vor. Dazu kommt, dass rund 60% der potenziellen Empfänger als Rentner gar keine Steuererklärung mehr abgeben, weil das aufgrund der steuerrechtlichen Einkommensgrenzen nicht notwendig war. Außerdem bezieht sich ein aktueller Steuerbescheid immer auf das vorangegangene Jahr.
Das heißt, wir haben hier immer so eine 2-jährige Verzögerung des Datenflusses und das muss man natürlich auch mit berücksichtigen,
sagt der Sozialwissenschaftler Stefan Sell gegenüber unserem Programm. Die zu erfassenden Kapitalerträge des Lebenspartners oder auch steuerfreie Minijobs verschärfen das Problem zusätzlich.
Das sind alles ungelöste Fragen und vor diesem Hintergrund sind die großen Bedenken hinsichtlich der bürokratischen Abwicklung und dem Aufwand, der damit verbunden ist, seitens der deutschen Rentenversicherung derzeit mehr als verständlich.
Deshalb spricht die Rentenversicherung in ihrer Stellungnahme auch von einem personellen Mehrbedarf von mehreren tausend zusätzlichen Stellen, um den notwendigen Datenabgleich zeitnah durchführen zu können. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände rät deshalb zu einer Verschiebung der Grundrente, zumal es noch weiteren Nachbesserungsbedarf gäbe. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat dagegen vor der heutigen Anhörung gegenüber unserem Programm erklärt:
Wenn alle konstruktiv sind und niemand obstruktiv, dann werden wir alle Fragen miteinander lösen können.
Hubertus Heil im Beitrag von Volker Findhammer. Nachhaltigkeit, Klimaschutz, auf die Sorgen der Jugendlichen hören, alles Dinge, die man normalerweise nicht ganz oben in der Prioritätenliste multinationaler Konzerne einsortieren würde. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos wollen die Mächtigen aus Wirtschaft und Politik aber unbedingt vermitteln, auch sie haben die Zeichen der Zeit erkannt und setzen jetzt auf grünes Wachstum. Gutes Timing also für Ursula von der Leyen, die für ihren europäischen Green Deal ja Milliardeninvestitionen aus der Privatwirtschaft mobilisieren will. Über den zweiten Tag des Weltwirtschaftsforums berichtet Michael Watzke.
Sie erwähnte ihn in ihrer Rede nicht ein einziges Mal namentlich. Und doch wusste jeder im Saal, von wem Ursula von der Leyen sprach, als sie sagte, fast alle in Davos würden den Klimawandel als wissenschaftlichen Fakt anerkennen, nur einige wenige nicht.
Most of us, not all of us, but most of us agree that we need to act. We feel the urgency.
Natürlich sprach die EU-Kommissionspräsidentin von US-Präsident Donald Trump. Der hatte den Klimawandel gestern als Postulat von Untergangspropheten abgetan. Von der Leyen hielt heute die vielbeachtete Gegenrede. Die Beweise für den Klimawandel seien überwältigend.
I mean, the evidence is overwhelming. If you look at the droughts, the floods, the fires.
Waldbrände, Überflutungen, Dürren. Von der Leyen erwähnte die weltweiten Katastrophen, bemühte sich aber trotzdem optimistisch zu klingen. Europa müsse mutig nach vorne schauen und jetzt handeln mit einem europäischen grünen Abkommen.
We have to act now. And this is the reason why the European Commission presented as its first priority the European Green Deal. Europe will be the world's first climate neutral continent. By 2050.
Europa solle bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent der Welt werden, so von der Leyen. Die Reaktionen beim Publikum in Davos, vorsichtig zustimmend bis begeistert, zumindest nach außen. Minutenlang bekommt von der Leyen Beifall, anders als Trump, der nur 10 Sekunden Pflichtapplaus einheimste. Der US-Präsident gab heute überraschend eine Pressekonferenz, in der er die europäischen Nationen mehrfach als Schmarotzer bezeichnete, in Handelsfragen ebenso wie außenpolitisch, etwa in der Ukraine.
Why isn't Germany paying? Why isn't UK paying? Why isn't France paying? Why aren't the European nations paying? Why is it always the sucker, United States?
Die USA würden finanziell ausgenutzt, weil Deutschland, Frankreich, Großbritannien sich bei Hilfszahlungen drückten, behauptet Trump und kündigt an, die Welthandelsorganisation WTO zu reformieren und die Wirtschaftsbeziehungen zu Europa neu auszuhandeln. Auch Strafzölle drohte Trump erneut an. Für Beobachter wie den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in Davos der falsche Weg.
Nachdem die deutsche Automobilindustrie in den USA genauso produziert wie bei uns, trifft es sozusagen die Amerikaner selbst. Insofern muss man dann auch unterscheiden zwischen ernsthaften Verhandlungen und natürlich auch einem beginnenden Wahlkampf der USA. Aber wir halten generell, dabei bleibt es Zölle für das falsche Signal.
Morgen tritt hier in Davos Angela Merkel auf, die deutsche Bundeskanzlerin. Viele Beobachter beim World Economic Forum hoffen, dass die Kanzlerin eine weitere Gegenrede gegen Donald Trump hält.
Der Bericht von Michael Watzke. Und vor etwa einer halben Stunde kam die Nachricht, dass sich die USA und Frankreich beim Streit um die französische Digitalsteuer geeinigt haben. Frankreich will die Steuer jetzt auf Dezember verschieben und die USA im Gegenzug keine Zölle verhängen. Für Anleger des Autobauers Daimler gab es heute eine eher unschöne Mitteilung. Der Konzern hat eine Ergebniswarnung herausgegeben, wonach der Gewinn für 2019 nur halb so groß ausfallen könnte wie 2018. Grund ist der Dieselskandal, denn für Gerichtsverfahren und Rückrufe rechnet Daimler mit zusätzlichen Kosten in Milliardenhöhe. Micha Erhardt.
1,1 bis 1,5 Milliarden Euro wird Daimler wegen der Folgen des Dieselskandals noch einmal zurückstellen. Schon im vergangenen Jahr hat der Konzern für die laufenden behördlichen und gerichtlichen Verfahren 1,6 Milliarden Euro auf die hohe Kante legen müssen. Damit wird der operative Gewinn in diesem Jahr voraussichtlich zwischen 4 und 4,5 Milliarden Euro liegen und sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert haben.
Das war jetzt sicherlich in dem Quartal nicht erwartet,
sagt Branchenanalyst Tim Schult von der Wertpapierhandelsbank Pareto. Nötig sind diese Rückstellungen offenbar, weil in Ländern wie den USA hohe Straf- oder Vergleichszahlungen drohen, wenn Konzerne manipulieren und betrügen.
Und die Frage, die man sich jetzt stellt, ist das Thema vielleicht damit dann erledigt? Dann kann man das sogar positiv sehen, weil man dann eben das Damoklesschwert dieser Strafen vom Tisch hätte. Es kann aber natürlich auch sein, dass es noch weitere Strafen sind aus Ländern, die man jetzt vielleicht gar nicht so auf der Agenda hatte. Also von daher, das bleibt noch so ein bisschen offen, wie man das bewerten muss.
Denn genauere Erklärungen wird Daimler vermutlich am 11. Februar zur Vorlage der endgültigen Zahlen und seiner Bilanz liefern. Es ist das dritte Mal seit Antritt des neuen Daimler-Chefs Ola Källenius, dass Daimler seine Gewinnerwartungen zusammenstreichen muss. Der Konzern befindet sich in einer Krise. Im November hatte Källenius angekündigt, bis 2022 die Personalkosten um 1,4 Milliarden Euro senken zu wollen. Dem Sparprogramm werden weltweit 10.000 Stellen zum Opfer fallen. Gleichzeitig müssen Autobauer wie Daimler auf neue Antriebstechniken umstellen und sich technologisch auch in anderen Feldern wie dem automatischen Fahren für die Zukunft fit machen.
Dieses Jahr werden wir so ein bisschen den Lackmustest sehen, denn dieses Jahr haben wir das erste Jahr, wo tatsächlich Strafen drohen, wenn man seine CO2-Ziele nicht einhält.
Meint Tim Schuld. Problematisch ist auch, dass Daimler der Dieselskandal immer wieder einholt. So berichtet das ZDF-Magazin Frontal 21, dass manche der betroffenen Mercedes-Fahrzeuge nach Software-Updates im Straßenverkehr nicht weniger Stickoxide ausstoßen, sondern in manchen Fällen sogar mehr. Dem Stuttgarter Autobauer stehen also offenbar weiter unruhige Zeiten bevor.
Der Dieselskandal kostet Daimler zusätzliche Milliarden. Der Bericht dazu war das von Mischa Erhardt. Familienministerin Franziska Giffey hat diese Woche Sanktionen ins Spiel gebracht, nämlich für Unternehmen, die nichts dafür tun, den Anteil an Frauen in ihren Führungsetagen zu erhöhen. Wie es um die Gleichberechtigung in Vorständen und Aufsichtsräten steht, das berechnet jährlich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in seinem Managerinnenbarometer. Heute wurde der neueste Bericht veröffentlicht und Anja Nils weiß, was drinsteht.
In den 200 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland sitzen erstmals knapp über 10% Frauen in den Vorständen. Und auch in den Aufsichtsräten ist der Frauenanteil weiter gestiegen. Diese Entwicklung sei erfreulich, sagt Katharina Wrohlich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Allerdings bewege man sich noch immer auf niedrigem Niveau und von Parität sei man weit entfernt. Besonders wenig Frauen gibt es bei Unternehmen im Finanzsektor.
Es scheint schon so zu sein, dass im Finanzsektor eine besonders männlich geprägte Unternehmenskultur vorherrscht, weil dort auch, was den Stundenlohn betrifft, über lange Arbeitszeiten und diese Präsenzkultur besonders stark belohnt werden.
Und das schrecke Frauen eher ab als Männer, so Wrohlich. Im neuesten Managerinnenbarometer des DIW erkenne man allerdings, dass die vor 4 Jahren eingeführte verpflichtende 30%-Quote für Frauen in Aufsichtsräten von börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen auch einen positiven Einfluss auf die Zahl der Frauen in den Vorständen habe. Das könnte daran liegen, dass die Frauen in den Aufsichtsräten ihren Einfluss auf die Besetzung der Vorstände stärker geltend machen, sagt Anja Kirsch von der Freien Universität Berlin. Die Aufsichtsräte könnten durchaus die tradierten Anforderungen an eine Vorstandsposition hinterfragen.
Ob denn die Anforderungen, die bisher immer gestellt wurden, dass jemand zum Beispiel im Ausland für das Unternehmen tätig gewesen sein muss oder vielleicht ein Werk geleitet haben muss, ob das denn wirklich Anforderungen sind, die notwendigerweise erfüllt sein müssen.
Das Argument vieler Unternehmen, dass einfach keine geeigneten weiblichen Kandidaten zu finden seien, will Anja Kirsch nicht gelten lassen. Die Personalsuche sei lediglich ein bisschen aufwendiger. Nun fordert unter anderem Bundesfamilienministerin Franziska Giffey eine Frauenquote auch für Vorstände. Nach wie vor gibt es viele DAX-Unternehmen, bei denen dort gar keine Frau vertreten ist und die sich mit einer selbstgewählten Zielgröße 0 auch nicht um mehr Frauen bemühen. Katharina Wrohlich hält eine Quote in diesem Bereich und den dadurch erzeugten politischen Druck für ein geeignetes Mittel, um die Situation zu ändern. In anderen Ländern, zum Beispiel Frankreich, sei der Frauenanteil in den höchsten Entscheidungsgremien der Unternehmen viel höher.
Anja Nils zur Gleichberechtigung in Führungsetagen, bei der es immer noch Nachholbedarf gibt. Die Geschichte, die ab heute vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen verhandelt wird, ist ein kleines bisschen verworren. Es geht um die Zeppelin-Stiftung, gegründet von dem gleichnamigen Luftschiff-Pionier. Die Stiftung bekommt ihr Geld von süddeutschen Industriekonzernen und wird von der Stadt Friedrichshafen verwaltet. Der Urenkel von Zeppelin findet allerdings, dass die Stadt mit den Mitteln der Stiftung nicht das anstellt, was sein Urgroßvater eigentlich im Sinn hatte. Anstatt mildtätige Zwecke zu finanzieren, meint er, nutze Friedrichshafen, eine der reichsten Städte Süddeutschlands, das Geld für kommunale Aufgaben. Thomas Wagner über den Auftakt eines Prozesses, der sich vermutlich lange hinziehen wird.
Gereizte Atmosphäre in dem vollbesetzten Sitzungssaal des Verwaltungsgerichtes Sigmaringen. Hier Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin, Urenkel des legendären Luftschiffpioniers, dort die Juristen des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Friedrichshafen. Der Tonfall gereizt von Brandenstein-Zeppelin entfernt schon mal auch das Wörtchen Sauerei. Denn es geht ihm um das Vermächtnis seines Urgroßvaters, das ist die Zeppelin-Stiftung. Die sollte ursprünglich den Luftschiffbau und die Luftfahrttechnik fördern und, falls das nicht mehr möglich sein sollte, von der Stadt Friedrichshafen für mildtätige und dem Gemeinwohl dienende Zwecke verwendet werden. Der Knackpunkt dabei, heute gehören zur Zeppelin-Stiftung so riesige Unternehmen wie der drittgrößte deutsche Autozulieferer ZF mit einem Jahresumsatz von 37 Milliarden Euro und einem Gewinn von etwa 1,2 Milliarden Euro versteuern. Ebenso ordentlich Geld speist die Zeppelin GmbH, bekannt durch ihren europaweiten Baumaschinenhandel, in die Stiftung ein. In guten Jahren fließen um die 50 Millionen Euro Stiftungserträge an die Stadt Friedrichshafen, die damit unter anderem Schulen saniert, Schwimmbäder betreibt, Kultureinrichtungen fördert. Der Knackpunkt dabei ist möglicherweise nur:
Das ist nicht mildtätig. Die Mildtätigkeit, da geht es immer um Bedürftige und Arme.
So der frühere Stuttgarter Oberbürgermeister Wolfgang Schuster ein paar Tage vor der heutigen Verhandlung. Er trat im Auftrag des Klägers Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin an die Öffentlichkeit. Weil aber nach seiner Sicht der Dinge die Stiftungserträge nicht mehr mildtätig, also nicht mehr im Sinne seines Urgroßvaters verwendet werden, zog der Urenkel des Luftschiffgrafen vor Gericht. Ihm geht es, sagte er in einem früheren Interview, vor allem um eines.
Mir geht es darum, dass der Stifterwille, der Stifterwille beachtet wird, und der geht auf Luftfahrtforschung, auf Mildtätigkeit.
Dazu gehören nach Ansicht des Klägers eben nicht Kindergartenfinanzierung und Kulturförderung. Für beides verwendet die Stadt Friedrichshafen die Stiftungsgelder und entlastet damit de facto den Kommunalhaushalt, nach Ansicht des Zeppelin-Urenkels rechtswidrig. Das Ziel seiner Klage besteht darin, genau dies zu ändern. Bei der Stadt Friedrichshafen sieht man das naturgemäß völlig anders. Graf Albrecht von Brandenstein-Zeppelin gehe es nur darum, selbst am großen Geldtopf der Stiftungserträge und einzelner Stiftungsunternehmen zukünftig nippen zu dürfen, so Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brandt unlängst beim Neujahrsempfang der Stadt.
Klar ist schon einmal eins, Albrecht von Brandenstein-Zeppelin will viel Geld, nämlich Geld aus den ZF-Dividenden.
Was Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin aber kurz vor Prozessauftakt heute heftig zurückwies:
Ich würde gerne im Interesse der Stadt Friedrichshafen ein kleines Silicon Valley der Luft- und Raumfahrt in Friedrichshafen gründen. Und die Gelder nicht für gemeinnützige städtische Zwecke wie Schwimmbäder etc. ausgeben.
So sagt es der Urenkel des Gründers der Zeppelin-Stiftung im Beitrag von Thomas Wagner. Milliardenverluste, gescheiterte Fusionen, am Finanzmarkt verzockt. Für die Deutsche Bank lief es in den letzten Jahren alles andere als rund. Die neue Konzernspitze plant einen radikalen Umbau mit dem Ziel, sich wieder mehr auf das Kerngeschäft, auf die früheren Stärken der Bank zu besinnen. Zu reflektieren, wo die eigentlich liegen oder lagen, dazu bietet sich heute ein guter Anlass, denn genau vor 150 Jahren wurde die Gründung der Deutsche Bank AG beschlossen. Brigitte Scholtes blickt zurück.
Es war die Übermacht Englands in der Handelsfinanzierung, die am 22. Januar vor 150 Jahren zur Gründungsversammlung der Deutschen Bank führte, vor allem auf Drängen des Bankiers Adelbert Delbrück. Die Bank sei damals als Investmentbank gegründet worden, sagt Reinhard Schmidt, Seniorprofessor an der Frankfurter Goethe-Universität.
Nach dem Ersten Weltkrieg orientierte sie sich sehr radikal um auf Deutschland, weil viele Auslandsfilialen verloren waren. Dann in der Nazizeit hat sie eine unrühmliche Rolle gespielt und danach war wieder sehr viel verloren. Die Deutsche Bank wurde von den Besatzungsmächten in 13 Teile zerlegt, aber erst 1954 wurde das wieder zu einem einheitlichen Institut zusammengeschlossen.
Fortan war die Deutsche Bank die Hausbank der deutschen Großindustrie, bis mit Alfred Herrhausen, der die Bank Mitte der 80er Jahre führte, und seine Nachfolger Hilmar Kopper und Rolf Breuer die Neuorientierung als Investmentbank begann.
Das Übel begann mit der Öffnung der Deutschen Bank in Richtung Investmentbanking,
urteilt Klaus Nieding heute. Er ist Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz und langjähriger Kenner der Bank. Denn mit der Übernahme der angloamerikanischen Investmentbanken Morgan Grenfell und Bankers Trust zog eine andere Kultur in die Bank ein. Eine, die auf das schnelle Geld und möglichst hohe Renditen ausgerichtet war. So kam die Bank zwar zunächst gut durch die Finanzkrise, doch die Gier der Investmentbanker brachte ihr zahlreiche Rechtsstreitigkeiten ein. Sie musste Milliardensummen an Strafen und Geldbußen zahlen. Vor allem aber hat sie ihren einst exzellenten Ruf eingebüßt, meint Klaus Nieding.
Es war eine Auszeichnung, Deutschbanker zu sein. Das hatte etwas von Elite und das hatte etwas Besonderes. Und jetzt muss man aufpassen, dass nicht genau das Gegenteil eintritt, dass die Leute sich schämen, bei der Deutschen Bank zu sein, möglicherweise dort weggehen, weil sie sagen, ich habe jetzt einen Malus als Mitarbeiter der Deutschen Bank. Denn das wäre auch nicht richtig und das würde auch dieser Bank nicht gerecht.
Bis heute haben sich diverse Vorstandschefs bemüht, die Bank neu auszurichten. Schaut man auf den Aktienkurs, dann ist der Erfolg bisher ausgeblieben. Der stand nämlich am 11. Mai 2007, also noch vor der Finanzkrise, bei knapp 118 Euro. Heute aber notiert die Aktie bei 7,52 Euro. Kein Wunder, dass die Aktionäre ungeduldig werden. Der seit April 2018 amtierende Vorstandschef Christian Sewing versichert den Aktionären zwar regelmäßig, die Bank sei auf gutem Weg, dieses Mal sei der Umbau anders, das könne er aus persönlicher Erfahrung nach 30 Jahren in der Bank sagen, versicherte er noch im Dezember beim Investorentag.
After 30 years at this bank, I can tell you from my personal experience, this time is different.
Wie schnell die Bank tatsächlich vorankommt, das wird sich am Donnerstag kommender Woche zeigen. Dann nämlich legt sie ihre Bilanz für das vergangene Jahr vor.
150 Jahre Deutsche Bank, der Beitrag dazu von Brigitte Scholtes. Und wir schauen noch auf den Handelstag an der Börse. Über das Rekordhoch beim DAX von heute Vormittag haben wir am Anfang der Sendung ja schon gesprochen. Jan Plate im Börsenstudio Frankfurt, wo steht der DAX denn jetzt?
Ja, zunächst nochmal gesagt, heute Vormittag der DAX erstmal gleich mit eben dem neuen Allzeithoch. Die Ziffer bei 13.640 Punkten. Aber jetzt am Nachmittag fehlt den Anlegern doch etwas mehr dann der Mut, noch eine Schippe draufzulegen. Der DAX jetzt sogar etwas ins Minus gerutscht. Der DAX mit einem kleinen Abschlag von einem Viertelprozent bei 13.508 Punkten.
Und auch das haben wir in der Sendung gehört. Daimler hat eine Gewinnwarnung herausgegeben. Wie schlägt sich denn das an der Börse nieder?
Ja, also zunächst einmal von Experten ist da doch einiges an Enttäuschung zu hören. Da heißt es, Daimler zu bewerten habe schon mehrfach sprachlos gemacht und heute sei ein weiterer trauriger Tag für alle Beteiligten. Da wird unter anderem auch die Notwendigkeit für umfangreichere eventuelle Veränderungen im Management, zum Beispiel auf Spartenebene gesehen und es könnten eben auch Bedenken wegen der Dividenden für die Daimler-Aktionäre aufkommen und das spiegelt sich wohl auch in der Aktie. Die Daimler-Papiere verlieren jetzt doch fast 2,5%. Die Anteilsscheine von Volkswagen, die geben etwas mehr als 1% nach, die von BMW fast 1%, zumal ja eben auch US-Präsident Donald Trump in Davos auch mal wieder mit Autostrafzöllen gedroht hat. Da kommt natürlich die EU und insbesondere auch die deutschen Autobauer dann ins Visier, während andererseits zum Beispiel die Aktien des amerikanischen Elektroautobauers Tesla, die legen zu und zwar deutlich um 6% und Tesla ist damit an der Börse erstmals mit etwas mehr als 100 Milliarden Dollar bewertet und wird damit sogar höher bewertet als zum Beispiel eine Volkswagen.
Tesla haben Sie angesprochen. Gucken wir vielleicht noch auf ein anderes amerikanisches Unternehmen. IBM hat heute Zahlen vorgelegt.
Ja, Technologiekonzern IBM, da gab es Geschäftszahlen und aber auch die Prognose für dieses Jahr. Beides hat positiv überrascht und das lässt manchen deswegen auch beim deutschen Technologiekonzern und Chiphersteller Infineon zugreifen. Die Papiere, die verteuern sich um 1%.
Und bei der Airline Boeing, das hat man gehört, geht man davon aus, dass die 737 MAX erst im Sommer wieder starten darf. Wie wirkt sich denn das auf die Boeing-Aktie und auf den Konkurrenten Airbus aus?
Ja, da ist ein deutlicher Unterschied zu sehen. Die Papiere von Boeing haben ja letztes Jahr schon zu den Verlierern gehört. Bei generell guten Börsen, die Aktienmärkte letztes Jahr haben eher zugelegt, während es für Boeing nach unten ging. Heute auch wieder bei Boeing einen Abschlag von etwas mehr als 1%, während Airbus Anteilsscheine weiter gefragt sind. Heute mit einem Plus von etwas mehr als 1%. Und die Anteilsscheine von Airbus übrigens haben heute auch schon ein neues Rekordhoch erreicht. Damit übrigens noch kurz zur Lufthansa, wenn wir uns so in diesem Bereich bewegen. Die Lufthansa, die wohl mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO in konstruktiven Gesprächen ist, wieder zu hören ist. Weniger Sorgen also um Streiks bei der Lufthansa durch die UFO und die Lufthansa-Aktie heute ja mal mit einem kleinen Plus, beziehungsweise unverändert, aber eben besser als jetzt der DAX im Moment am Nachmittag.
Und was machen der Euro, deutsche Staatsanleihen und der Goldpreis?
Der Euro, der notiert bei einem Dollar 10,86, denn die deutschen Staatsanleihen, die waren heute auch gefragt, die durchschnittliche Rendite damit wieder weiter ins Minus zurückgegangen auf minus 0,28%. Und der Goldpreis kann etwas zulegen um rund 6 Dollar im Vergleich zu gestern Nachmittag. Der Goldpreis jetzt bei 1.557 Dollar.
Jan Plate aus Frankfurt, der für uns den Handelstag an der Börse zusammengefasst hat. Das war Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Ich bin Josephine Schulz und sage danke fürs Zuhören. Im Programm folgt jetzt Kultur heute mit Maja Elmenreich und da geht es unter anderem um die Gedenkfeier in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.